Ob Stadt oder Land, ob Hochhaus oder Reihenhaus, A1 hat das perfekte Internet für jedes Zuhause. Schnell, stabil und mit voller WLAN-Power. Jetzt 6 Monate gratis in ganz Österreich, inklusive Gratis-Herstellung. Und danach schon ab 29,90 Euro bei 24 Monatsbindung. A1, wo Internet zu Hause ist.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. US-Präsident Donald Trump deutet eine Einigung im Ukraine-Krieg an. Allerdings wohl nur mit Wladimir Putin. Unterdessen greift Russland weiter mit Drohnen und Raketen an. Mehrere Menschen kommen bei einer Attacke in Kiew ums Leben. Der Angriff gilt als der schwerste seit Juli 2024. Was steckt hinter der Ankündigung von Donald Trump? Wie ist die Lage derzeit im Kriegsgebiet? Und welche Folgen hätte ein schlechter Deal für die Ukraine und auch für Europa? Darum geht's heute. Lauren Lorenz, du bist Teil des Investigativ-Ressorts beim Standard und Florian Niederndorfer, du bist in der Außenpolitik-Redaktion des Standard. Lauren, du warst über Ostern für mehrere Tage in der Ukraine, unter anderem in Kharkiv und auch in Kiew. Wie ist denn die Situation derzeit, vor allem in Kharkiv? Die Stadt ist ja immer wieder Zentrum von russischen Angriffen.
Ja, man muss sich vorstellen, Kharkiv liegt ungefähr maximal 30 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Das heißt, diese ganze Stadt, da leben derzeit 1,4 Millionen Menschen mehr oder weniger, wird als Warzone definiert. Das heißt, in jeder Sekunde könnte überall ein russisches Geschoss einschlagen. Und das tun sie auch derzeit quasi jeden Tag wieder. Es gab einmal ruhigere Monate auch in Kharkiv, aber die russischen Luftschläge haben in den letzten Wochen extrem zugenommen. Wie schon gesagt, die Geschichte Kharkivs ist ein bisschen die, dass die russischen Soldaten ja am Anfang des Krieges sogar in der Stadt waren. Die wurden dann vertrieben, aber monatelang war dann auch der nördliche Teil der Stadt in Reichweite der russischen Artillerie. Das heißt, dieser Stadtteil ist teilweise sehr, sehr zerstört. Die Leute sind aber wieder zurückgekommen und bauen ihre Stadt wieder auf. Das ist aus meiner Sicht war das ganz berührend und bewundernswert auch, dass Leute in eine Stadt kommen, in der täglich mehrmals Raketenalarm ist und in der Nacht sowieso. Das heißt, es gibt eigentlich keine ruhigen Stunden, wenn man es so sagen will. Die Leute haben sich aber natürlich auch in gewisser Weise daran gewöhnen müssen. Es geht ein Leben trotzdem weiter. Es gibt Menschen, die auf der Straße flanieren. Es gibt die Oper, hat zum Beispiel unterirdische Vorstellungen eingeführt. Schulen sind in den Untergrund verlagert worden, extra gebaut. Also es gibt sozusagen ein bisschen, wir ignorieren das und versuchen weiterzuleben. Wir versuchen uns zu adaptieren und gleichzeitig sind wir natürlich jeden Tag mit diesen schrecklichen Bildern oder mit Toten konfrontiert und man kann es nicht wegleben.
Dieses normale Leben, was mitten im Kriegsgebiet stattfindet, das ist ja für Menschen wie uns, die nie in einem Kriegsgebiet gelebt haben, ja völlig unvorstellbar. Aber es passiert trotzdem, das kennen wir ja nicht nur aus der Ukraine, auch aus anderen Ländern. Was für Geschichten haben diese Menschen dir erzählt? Du hast im Vorgespräch ein paar angedeutet. Könntest du uns da etwas mitnehmen? Wie geht es den Menschen? Was erzählen sie? Jeder hat ja etwas zu erzählen.
Ja, tatsächlich. Wie es ihnen wirklich geht, ich glaube, das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, aber allein der Eindruck, den ich so in den wenigen Tagen bekommen hat, wenn ich daran zurückdenke, da bekomme ich teilweise immer noch Gänsehaut, weil eigentlich mit allen, denen wir gesprochen haben, jeder hat irgendwie eine Geschichte, die sei es auch nur unter Anführungszeichen, dass die Person, ein Mann meistens, der das Land nicht verlassen kann, seit Monaten oder Jahren alleine ist und die Familie woanders lebt, in anderen Ländern. Aber auch Erzählungen von Menschen, die Menschen kennen, die gestorben sind an der Front oder Zivilisten, die ermordet wurden oder Leute, die immer noch nach ihren Angehörigen suchen, die irgendwie verschwunden sind, die von den russischen Besatzern in den Gebieten, wer weiß, was passiert ist. Es gibt Berichte über Folter, über Verschleppungen. Es ist viel ungewiss, es ist alles sehr fragil. Also in einer Sekunde lacht man, in der nächsten Sekunde hört man die schrecklichste Geschichte und die Menschen stehen da und haben Tränen in den Augen.
Florian, lass uns auf die geopolitische Ebene ganz kurz wechseln. Wir kommen dann noch einmal zu den Menschen selbst zurück. Wir wollen auch über US-Präsident Donald Trump sprechen, der ja in diesem ganzen Konflikt doch eine gewichtige Rolle hat. Er hat gestern angedeutet zumindest, dass es eine Einigung bei den sogenannten Friedensverhandlungen geben würde. Interessanterweise widerspricht er damit auch seinem eigenen Team. Seine Pressesprecherin hat kurz davor noch gesagt, dass Trump wahnsinnig frustriert sei, weil in diesen Verhandlungen nichts weitergeht. Was ist denn jetzt wirklich Stand der Dinge? Weiß man schon mehr?
Naja, man weiß insofern mehr, als Donald Trump, der US-Präsident, wohl tatsächlich die Geduld verliert mit diesem Konflikt, der ihm ja sehr, sehr weit entfernt erscheint. Und wenn wir uns die Geschichten anhören, die Laurin uns gerade aus der Ukraine geschildert hat, sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass es da um Menschen geht, die in diesem Land leben und die tagtäglich von russischen Geschossen, von Artillerie, von anderen Kriegsmitteln bedroht werden oder getroffen werden. Trump sieht das Ganze auf einer technischen Ebene. Er will seinen Deal, er will so schnell wie möglich raus aus diesem Konflikt, aus diesen Verhandlungen, die er ja innerhalb von 24 Stunden abschließen wollte und dann als Friedensstifter dastehen wollte. Das ist ihm nicht gelungen und jetzt will er einen Deal zimmern, gemeinsam mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin. Koste es, was es wolle. Die Ukraine kriegt de facto gar nichts von diesem Deal. Trump hat einen Plan auf den Tisch gelegt, dieser sei sein letztes Angebot, das er jetzt nochmal unterbreitet und danach will er nichts mehr damit zu tun haben, friss oder stirb. Russland soll, wenn es nach diesem Plan geht, die Gebiete behalten dürfen, die es bisher besetzt hat. Das heißt, ungefähr 3/4 der beiden Oblaste Saporischschja und Cherson und fast den gesamten Oblast Lugansk und den Oblast Donetsk zu einem, sind glaube ich auch ungefähr 80%, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Und eben auch die Krim. Und die Krim, diese Halbinsel im Schwarzen Meer, ist ja schon seit 2014 in russischer Hand, damals von sogenannten grünen Männchen ursprünglich besetzt worden. Also russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen sind auf der Krim aufmarschiert, haben die ukrainischen Kasernen umstellt. Den Marinestützpunkt in Sevastopol gibt es ja schon viel länger, der war immer schon von russischen Truppen besetzt quasi. Und 2014 wurde dann die gesamte Krim Russland einverleibt per Scheinreferendum, wurde diese Annexion dann auch legalisiert aus russischer Sicht. Und nun sagt Donald Trump, Amerika, die USA würden die Krim nun auch völkerrechtlich als Teil der Russischen Föderation anerkennen. Im Gegenzug soll die Ukraine einen ganz kleinen Teil im Gebiet Kharkiv, ungefähr dort, wo Laurin gerade erst eben war, zurückbekommen, der derzeit noch von russischen Truppen besetzt wird. Eine Petitesse im Vergleich zu dem, was Russland zugeschlagen werden soll. Die Ukraine soll nicht in die NATO kommen. Das ist zwar natürlich im Moment ohnehin nicht realistisch, dass das so schnell passiert, aber es soll mit diesem Plan festgeschrieben werden. Ein weiteres Kriegsziel von Putin wäre damit erfüllt. Und die Ukraine soll aber einerseits auch keine US-Sicherheitsgarantie bekommen. Dafür sollen europäische Truppen dort für ein gewisses Maß an Sicherheit sorgen. Das ist ein Punkt, den Russland wahrscheinlich nicht akzeptieren wird können. Das ist nämlich ein Punkt, den Putin von Anfang an ausgeschlossen hat. Westliche Truppen in der Ukraine sind ein No-Go für Moskau. Allerdings könnte die Ukraine durchaus EU-Mitglied werden. Das quasi gesteht Trump der Ukraine zu, im Gegensatz zum NATO-Beitritt. Allerdings unter den Voraussetzungen, die dieser Trump-Plan schafft, nämlich eine eingefrorene Frontlinie inmitten des Landes, die der Ukraine keinerlei Möglichkeiten gibt, das Land nachhaltig zu verteidigen, könnte man sich auch mit einem EU-Beitritt ziemlich schwer tun. Das heißt, unterm Strich gibt Trump Putin fast alles, was er will, und der Ukraine so gut wie gar nichts.
Da drängt sich mir die Frage auf, welchen Grund hätte die Ukraine, diesem Deal zuzustimmen? Ich weiß, solche Vergleiche funktionieren meistens nicht, aber ziehen wir ihn trotzdem, wenn ich jetzt beschließe, ich breche heute Abend bei dir zu Hause ein, die Polizei stellt mich und sagt, na gut, der Daniel kann sich das Smartphone, den Laptop und den Hund von Florian behalten, du kriegst dafür nichts und ich gehe damit nach Hause, super Deal für mich, bestraft werde ich auch nicht. Du hast eigentlich gar nichts davon. Was hätte die Ukraine von diesem Deal?
Abgesehen davon, dass ich eh keinen Hund habe, ist der Vergleich natürlich nicht ganz so falsch, weil wir da von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg sprechen, den Russland begonnen hat 2014 und dann intensiviert 2022. Und Russland wird dafür belohnt, de facto von Donald Trump. Unter der Prämisse, dass dann die Kämpfe aufhören, das ist vielleicht das einzige Argument, dass die Ukraine wahrscheinlich jetzt sich überlegen wird, okay, dann hören die Kämpfe auf, wir müssen nicht weitere Tausende, Zehntausende Soldaten an die Front schicken, von denen ziemlich viele sterben, dann würden die Kämpfe vielleicht vorerst aufhören. Aber so wie dieser Trump-Plan designed ist, gibt es keinerlei Garantie oder nicht einmal den Ansatz einer Garantie, dass die Kämpfe nicht bei nächster Gelegenheit wieder aufflammen, dass Russland nicht versucht, das, was es jetzt nicht bekommen hat von Donald Trump, nämlich zum Beispiel die gesamten Oblaste, die ich vorher erwähnt habe, oder die Hafenstadt Odessa oder die Hauptstadt Kiew, man weiß es nicht, dann doch noch zu unterwerfen. Es wäre maximal eine Atempause, sowohl für die Ukraine, die ohnehin jetzt schon damit kämpft, nicht mehr genügend Soldaten zu haben, der allerdings auch die Waffen früher oder später ausgehen werden, wenn die USA keine weiteren Waffen mehr schicken und die Europäer es nicht auf die Reihe kriegen, das bald auszugleichen. Aber vor allem wäre es eine Atempause für Russland. Russland könnte sich dann konsolidieren. Auch Russland hat große Probleme beim Personal. Auch Russland muss auf abenteuerliche Konstruktionen zurückgreifen, an Artilleriemunition zu kommen, an Raketen. Heute haben wir erst von einer nordkoreanischen Rakete gehört, die in Kiew eingeschlagen ist. Auch Russland kann es nicht komplett aus dem Vollen schöpfen, aber diese Atempause hilft vor allem Russland, wenn es denn überhaupt dazu kommt. Die Ukraine hat keinen wirklich guten Grund, dem zuzustimmen. Selenskyj, der ukrainische Präsident, argumentierte auch mit der ukrainischen Verfassung, die es ihm verbietet, die Krim quasi aufzugeben und die Krim offiziell Russland zu übergeben. Das ist in der ukrainischen Verfassung ganz einfach nicht möglich und Selenskyj wird, wenn er es denn wollte, auch gar keine Mehrheit dafür in der ukrainischen Rada, im ukrainischen Parlament dafür bekommen. Das wäre auch das Ende von Selenskyjs politischer Karriere, wenn er die Krim aufgibt. Die Ukraine hat keinen guten Grund, das zu unterschreiben, außer dass Trump ihr die Pistole an den Kopf hält.
Neben dem schlechten Deal für die Ukraine wird es dann wohl auch einen Präsidentswahl schaffen, dass Russland gezeigt wird, mit so einem Angriffskrieg erreicht man seine Ziele und das relativ konsequenzlos. Laurin, du hast ja auch Kontakt mit Menschen aus der Ukraine, haben wir auch erst vor kurzem wieder im der Standard-Live-Ticker gesehen. Du hast da Schilderungen eines österreichischen Fotografen aus Kiew einbauen können, Texte von ihm. Was sagen denn die Menschen in der Ukraine zu solchen Deals, zu solchen Angeboten?
Danke, dass du das erwähnst. Das ist der Fotograf Andreas Stroh, der eben in Kiew lebt und heute Nacht selbst von einem Luftangriff betroffen war. Also die Geschosse haben direkt oder ganz unmittelbar neben seinem Gebäude, in dem er wohnt, eingeschlagen. Und er hat uns eben Texte geliefert, wie das so ist. Und es war eben einer der größten Luftangriffe auf Kiew, also auf die ukrainische Hauptstadt seit Jahresbeginn wieder. Und was die Menschen zu so einem Deal sagen, also ich habe niemanden in der Ukraine getroffen, der oder die sagt, das ist gerade auf einem guten Weg. Im Gegenteil, es geht da, wie schon angedeutet, es geht den Leuten ja darum, nicht nur eine Kampfespause herbeizuführen, sondern eben auch diese Dörfer, Städte, in denen Menschen leben, die sie kennen, irgendwie wieder zurückzubekommen und auch vor allem die Sicherheit zu bekommen, dass solche Dinge wie diese täglichen Angriffe, die Zivilisten und Zivilistinnen treffen, aber auch solche grausamen Massaker, wie wir sie aus Butscha kennen, nie wieder passieren können. Also wo wahllos Hunderte Zivilistinnen und Zivilisten einfach massakriert wurden. Und es gibt leider zu Genüge Berichte, die in die ähnliche Richtung gehen von besetzten Gebieten oder Dörfern. Und ich glaube, das ist den Ukrainern und Ukrainerinnen am wichtigsten, dass sie also diese Sicherheit haben. Sowas wie jetzt darf nicht noch einmal passieren oder kann einfach nicht mehr noch einmal passieren. Und das ist sehr emotional natürlich und die werden nicht aufgeben. Also das ist so mein Gefühl. Die werden nicht klein beigeben und ihre Gebiete und ihre Menschen aufgeben. Das ist nicht irgendwie Teil von ihrem Entscheidungshorizont, außer wie der Florian gesagt hat, irgendwer hält halt wem anderen eine Pistole hin und dann kann man nicht anders.
Ich frage mich deswegen, verschiedenste Militärbeobachter seit Beginn des Krieges schätzen die Lage ja auch so ein, dass Putin auf eine Art Zermürbungsstrategie setzen würde durch die vielen Angriffe in Wohngegenden direkt auf die Bevölkerung, teils militärische Ziele kilometerweit nicht ersichtlich. Das scheint aber trotzdem den Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer, mit denen du gesprochen hast, nicht gebrochen zu haben.
Nein, glaube ich nicht. Und vielleicht kann ich da eine kurze Anekdote erzählen. Wir waren am vergangenen Samstag an einem Explosionsort einer sogenannten Iskander-Rakete in Kharkiv in einem Wohnviertel. Und es ist eine Hochpräzisionsrakete, die von Russland aus abgefeuert wird, also Ziele genau treffen könnte oder kann, wenn sie das will. Und diese Rakete wurde einfach in ein Wohnviertel geschossen. Es ist zum Glück unter Anführungszeichen so passiert, dass die vermutlich Stromleitung berührt hat über den Häusern und so ist sie in der Luft explodiert und nicht in einem der Häuser. So ist sozusagen nur ein Mann daran gestorben und Hunderte verletzt, darunter auch 9 Kinder und der Sachschaden ist enorm. Also wir waren dort direkt vor Ort und es war wirklich erstaunlich, wie schnell hier die Menschen aufgeräumt haben, also und auch zusammengehalten haben, zusammengeholfen haben. Die Kinder haben wieder gespielt beim Kinderspielplatz, wo teilweise noch die Scherben zu finden waren von diesen 5000 Fenstern, die es zerbrochen hat, die zersplittert sind in dieser einen Nacht. Es war um 5 Uhr in der Früh, als diese Rakete explodiert ist. Aber trotzdem, die Leute machen weiter und das war irgendwie total spannend auch zu hören, warum es ihnen auch wichtig ist, zum Beispiel gleich natürlich alles aufzukehren und wieder unter Anführungszeichen schön zu machen oder auch eine Osterdekoration in den Straßen in Kharkiv zu haben, weil es eben darum geht, etwas nicht aufzugeben und hier weiterzuleben. Und genau, das sind so ein paar meiner Eindrücke gewesen.
Florian, während Laurin in der Ukraine war, galt ja für wenige Tage diese sogenannte Osterwaffenruhe, die Wladimir Putin relativ spontan angekündigt hat. Ich glaube, er hat seinem ukrainischen Konterpart 2 Stunden Zeit gegeben für die Zustimmung oder die Ablehnung. Was steckt denn hinter solchen Taktiken, dass man dem Gegenüber kaum Zeit gibt für Ankündigungen? Noch dazu, wo ja diese Waffenruhe eine ursprüngliche Idee der Trump-Regierung war und somit Selenskyj ja eigentlich fast nichts anderes tun konnte als zustimmen.
Genau, wie du schon sagst, Daniel, Selenskyj hat natürlich im Nachhinein berichtet, dass diese Waffenruhe ohnehin sehr brüchig war und hat von Hunderten oder sogar Tausenden Verstößen berichtet. Laurin hat erzählt, dass zumindest in Kharkiv die Waffenruhe im Großen und Ganzen eingehalten wurde und dass die nächtlichen Angriffe da für eine kurze Zeit ausgesetzt wurden.
Ja, wir hatten tatsächlich das Glück, dass diese sogenannte Osterruhe dafür gesorgt hat, dass die Luftangriffe auf die meisten der Städte eingestellt wurden für eine Nacht und wir zumindest einmal durchschlafen konnten. Aber wie du richtig sagst, ich glaube, an der Frontlinie gab es keine Waffenruhe.
Das ist ja auch total absurd zu glauben, dass Putin eine Waffenruhe binnen 2 Stunden durchsetzen kann, ja, bis sich das wirklich an die untersten Kader durchspricht, ist die Waffenruhe schon so gut wie wieder vorbei. Das heißt, das ist ein reiner Propagandatrick gewesen von Wladimir Putin. Er wusste natürlich auch, er wird es wahrscheinlich nicht im Standard gelesen haben, aber es war ja klar, dass Trump früher oder später ungeduldig wird und den Hut draufhaut, um es flapsig auszudrücken. Und da wollte Trump ganz einfach ein Zeichen des guten Willens Marke Wladimir Putin geben. Wir steigen zwar nicht auf die 30-tägige Kampfpause ein, die Trump ursprünglich gefordert hatte, wir machen 30 Stunden draus und nicht einmal daran halten wir uns konsequent. Das heißt, das war ein reiner Propagandastunt von Putin. Gebracht hat es hoffentlich vielen Leuten eine ruhige Nacht, aber auf lange Sicht war das alles andere als ein Zeichen des guten Willens der Ukraine gegenüber.
Jetzt wissen wir, dass Donald Trump nicht der geduldigste Präsident ist, offenbar. Er scheint die Geduld auch mit den Verhandlungen in der Ukraine zu verlieren. Das haben wir bereits angesprochen. Was mich in diesem Kontext immer interessieren würde, bedeutet ein Ausstieg der US-Regierung aus diesen Verhandlungen, wenn sie wirklich hinschmeißen, auch automatisch, dass die US-Regierung der Ukraine jegliche Militärunterstützung untersagen wird oder nicht mehr zusagen wird?
Das deutet vieles darauf hin. Die USA haben ja jetzt schon kein neues Waffenlieferungspaket bisher mehr auf den Weg gebracht. Das heißt, die US-Waffen, die jetzt noch nicht im Land sind, die sind jetzt in Polen, die meisten davon, sollten im Sommer noch an die Ukraine geliefert werden. Aber das sind alles noch Waffen, die noch unter Joe Biden beschlossen wurden, dass sie dorthin geliefert werden. Dass da jetzt neue Waffen nachkommen, ist im Moment nicht vorgesehen. Trump hat bisher kein neues Paket beschlossen oder beschließen lassen, dass die Ukraine nachhaltig aufrüstet oder ausrüstet. Wenn die USA aus dem Verhandlungsgeschäft quasi aussteigen, bedeutet das allen Indizien nach auch den Ausstieg aus der kompletten Ukraine-Unterstützung. Erstens, weil nichts Neues nachkommt und das, was sie ja bisher nach wie vor machen mit einer kurzen Unterbrechung, nämlich die Versorgung der Ukrainer mit Geheimdienstinformationen, wenn das stoppt, das wäre tatsächlich das größte Problem für die Ukraine. Die Waffen könnte man eventuell über Umwege bekommen aus Europa, entweder dass Europa endlich mal, wie ich schon gesagt habe, in die Gänge kommt und produziert und liefert oder die Sachen in den USA kauft und in die Ukraine schickt, dem wird sich Trump vermutlich nicht versperren. Aber die US-Geheimdienstinformationen sind ganz einfach unersetzbar für die Ukraine. Wenn die Amerikaner auch damit aufhören, dann wird es wirklich ganz bitter für die Ukraine.
Die Frage, wann Europa in die Gänge kommt, die stellen wir uns wahrscheinlich alle schon seit Februar 2022. Da ist ja auch was passiert, aber offensichtlich noch nicht genug. Laurin, du warst ja in der Ukraine in Kharkiv und in Kiew mit einer Delegation des österreichischen Parlaments, mit mehreren Abgeordneten aller Parteien, mit Ausnahme der FPÖ. Österreich als neutrales Land wird höchstwahrscheinlich nie so eine große Rolle spielen können, wie es beispielsweise Deutschland, Frankreich, Großbritannien können. Aber wie blickt man denn eigentlich in der Ukraine auf die humanitäre Unterstützung, die Österreich leistet?
Also meistens kommt so, ja, wir wissen, ihr seid neutral, hahaha. Aber natürlich wären Waffen das Beste, was wir, und das ist das Dringendste, was wir gerade brauchen. diese humanitären Unterstützungen, die Österreich ja auch bereits leistet, sei es beim Wiederaufbau von Krankenhäusern oder anderen Projekten, die da stattfinden, die wird natürlich auch gesehen und gewertschätzt. Also wie ich da vor Ort war, sieht man ja auch, es geht nicht nur um das Kämpfen an sich mit Gewehren oder Kriegswaffen, sondern es geht auch, wie gesagt, bei jedem Luftalarm oder Lufteinschlag muss irgendwas wieder aufgebaut werden oder es muss ja auch das ganze Land trotzdem auch noch funktionieren. Also da gibt es extrem viel, was man tun kann, und ich glaube auch, dass zumindest unter den Abgeordneten, die auch jetzt da dabei waren, das Bewusstsein noch einmal gestiegen ist für die Dringlichkeit, mit der die Ukraine da kämpft, und dass eigentlich jede Unterstützung da sehr willkommen ist. Also vielleicht kann man auch sagen, was zum Beispiel die österreichische Neutralität, da gibt es ein Beispiel, wie absurd das ist. Anscheinend gab es einmal den Fall, dass die österreichische Botschaft ein panzertes Fahrzeug hatte, das sie ausmustern wollte. Und dann war die Überlegung, ob sie das den Ukrainern zur Verfügung stellen, um entführte Kinder aus Russland zurückzuholen. Das war dann aber nicht möglich, weil man gesagt hat, naja, wer weiß, was ja danach mit dem Fahrzeug passiert. Es könnten ja dann auch irgendwann Soldaten da drinnen sitzen und das nutzen. Und das sind natürlich Dinge, es geht um eingepanzertes Fahrzeug und daran wird jetzt die Ukraine nicht fallen oder siegen, aber es zeigt einfach ein bisschen, wie verkompliziert dann auch dieses Banner der Neutralität vielleicht sehr unmittelbare Hilfe macht. Oder die Sache bei den Entminungen. Also Österreich hat viel Expertise in Entminung und die Ukraine ist momentan das verminteste Land der Welt. Es geht nicht nur um die Minen an der Frontlinie, es geht auch um die Minen auf einem Acker, wo ein Bauer jetzt wieder, weil dort die Russen davor waren oder auch ukrainische Minen liegen, wie auch immer, dass dieser Bauer wieder sein Feld bewirtschaften kann. Und da gibt es aber auch teilweise große Zurückhaltung von Österreich, weil man sozusagen das auch als Einmischung in den Kampf sieht.
Laurin, Florian, vielen Dank für euren Besuch hier im Podcaststudio.
Danke.
Danke dir.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens. KTM legt seine Produktion erneut still. 4 Wochen nachdem der Betrieb in Mattighofen wieder aufgenommen worden ist, fehlt es jetzt an Bauteilen. Die Mitarbeiter erfahren von den verkürzten Arbeitszeiten und damit einhergehenden Lohnverlusten am Morgen in einer Videobotschaft. Ab Juli sollen die Bauteile dann final geliefert sein. Dann will KTM wieder in die Vollproduktion gehen. Allerdings muss das Unternehmen in den nächsten Wochen auch noch rund 600 Millionen Euro auftreiben. So viel ist nötig, um im Sanierungsverfahren die Gläubiger zu bedienen. Zweitens. Nach dem tödlichen Angriff auf Touristen in dem von Indien kontrollierten Teil von Kaschmir hat Indien alle pakistanischen Staatsangehörigen des Landes verwiesen. Bis zum 29. April müssen sie das Land verlassen. Bei dem Angriff am Dienstag sind mindestens 26 Menschen gestorben. Neu-Delhi wirft Pakistan vor, den Terrorismus zu unterstützen. Und drittens, Rapid trennt sich von seinem Trainer Robert Klaus. Die Wiener hatten gestern 1:2 gegen Blau-Weiß Linz verloren. In den letzten 15 Ligaspielen konnte Rapid nur 4-mal als Sieger vom Platz gehen. Vorerst übernimmt Stefan Kulowitz den Trainerposten. Er war schon vorher Teil des Betreuerteams. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ob Stadt oder Land, ob Hochhaus oder Reihenhaus, A1 hat das perfekte Internet für jedes Zuhause. Schnell, stabil und mit voller WLAN-Power. Jetzt 6 Monate gratis in ganz Österreich, inklusive Gratis-Herstellung. Und danach schon ab 29,90 Euro bei 24 Monatsbindung. A1, wo Internet zu Hause ist.